Massiv. Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
Willkommen zu Massiv Kreativ. Wir sind heute zu Gast in Berlin. Ich begleite hier einen Workshop zum Thema agiles Arbeiten, die Big Five. Und bei mir sind die beiden Workshopleiter, Alexander Schaaf.
Hallo.
Valentino Wodny.
Hallo.
Vielleicht klären wir einfach mal die Begrifflichkeiten am Anfang. Agiles Arbeiten, die Big Five, was heißt das genau?
Ja, ich würde sagen, das startest du noch ein bisschen.
Was charmant ist, dass alles nämlich wieder abgeht. Aber die Big Five haben wir uns ja eigentlich gemeinsam ausgedacht. Big Five kennt man aus Afrika. Das sind 5 große Tiere. Und in der agilen Welt gibt es auch Frameworks, die nennt man ja so. Und auch Rituale, wo wir gesagt haben, da gibt es ein paar, die sollte man wirklich mal genauer sich angucken. Und Big Five für uns sind Scrum, Kanban, Design Thinking, Daily Stand-Up und Retrospektiven. Und da schauen wir die beiden Tage ganz genau drauf, haben viele Übungen gemacht mit den Teilnehmern. Und das Ziel ist, diese 5 großen Tiere sehr genau sich anzugucken und dann später auf ihnen vielleicht reiten zu können. Und sie nutzen zu können.
Zum Beispiel.
Oder sie domestizieren zu können.
Genau. Eine wichtige Entscheidung, warum wir das auch agiles Arbeiten genannt haben, ist eben die, dass wir einige dieser Methoden auch wirklich aus der IT-Welt in andere Branchen transferierbar machen wollen, sodass dann auch Teilnehmer entscheiden können, okay, ich bin hier nicht nur irgendwie in der IT-Welt unterwegs, sondern kann das auch für mich nutzen.
Warum ist es denn überhaupt wichtig, heute agil zu arbeiten? Was hat sich da im Vergleich zur Vergangenheit verändert? Was sind die neuen Herausforderungen?
Ja, also sicherlich gibt es so Megatrends, die wir irgendwie jetzt gerade alle wahrnehmen, sei es jetzt das Thema Digitalisierung oder auch Kundenzentrierung wird häufig genannt. Globalisierung ist dann so einer, den wir alle irgendwie kennen. Und diese Dynamik, die eigentlich momentan bei den Unternehmen aufschlägt oder dort zu spüren ist, der versucht man Herr zu werden, indem man eben iterativ in kurzen Zyklen versucht, die Prozesse zu untergliedern und dadurch das Ganze beherrschbarer zu machen, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und auch das Reflektieren dieser Prozesse, ja, sich genauer anzuschauen, ausprobieren, inspect und adapt, das sind so Dinge, das sind einfach mal so kleinere Schlagwörter, die aber genau dabei helfen, diese Dynamik etwas in den Griff zu bekommen. Und das wäre so ein Ansatz.
Ja. Ja, der Wettbewerb ist da. Autos in einem Jahr vom Konzept auf die Straße zu bringen, macht Tesla vor, auch noch mit Elektroantrieb. Deutsche Autoindustrie versucht jetzt nachzulegen, und zwar mit agilen Methoden. Damit sind die auch tatsächlich erfolgreich gewesen und sieht, da waren wir nicht schnell genug. Und das passiert in ganz vielen Bereichen. Es sind Banken, es sind Versicherungen, es ist der Energiebereich, es ist der Bereich Engineering, wo man einfach sieht, das ist eine Riesenchance. Da kommen wir aber nur ran, wenn das ganze Unternehmen und die Teams agiler werden. Das ist ein Eingriff in die Unternehmens-DNA. Und muss von allen getragen werden und alle müssen neue Vokabeln lernen und mit neuen Werten und Prinzipien arbeiten, sonst funktioniert es nicht.
Die Autobranche ist ja eher eine klassische Branche. Wie ist das jetzt mit anderen Branchen oder gibt es auch Grenzen, in denen agiles Arbeiten nicht funktioniert oder muss man da eben nochmal genauer hingucken, weil die Big Five sich eben dann doch im Detail unterscheiden?
Tja, gibt es Branchen, wo es nicht funktioniert? Also wir haben gemerkt, immer wieder in der Reflexion, dass es für viele erstmal nicht so passend zu sein scheint, wenn sie aber noch nicht drüber nachdenken. Und was wir halt sehen in den Workshops ist, Leute kommen aus unterschiedlichen Bereichen und beginnen Dinge dann zu übertragen und merken, aha, man kann doch Prozesse agiler machen, man kann Teams agilisieren, man kann die Zahl der Projekte zurückfahren und damit beginnen, Dinge gemeinsam anzupacken oder wirklich fertig zu machen und einfach schneller Wert zu schaffen. Und das ist einfach ein Umdenkungsprozess, wie man an das Thema Innovation rangeht. Ich würde sagen, es gibt keine Bereiche, wo man das ausschließen kann, dass es funktioniert.
Und ich meine, die Fähigkeit, adaptiv auf Veränderungen nicht nur zu reagieren, sondern Veränderungen selbst auch anzustoßen, ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich in jeder Branche etwas ist, was was dort anzustreben ist oder ein Zustand, der dort auch angestrebt wird, indem man einfach versucht, okay, neue Produkte auf den Markt zu bringen, das haben wir vorher auch getan. Aber eben aufgrund dieser vorher beschriebenen Trends ist es schon auch wichtig zu schauen, wie bleiben wir auf der einen Seite handlungsfähig, also wie können wir unser Daily Business erledigen und auf der anderen Seite eben aber auch Veränderungen anzustoßen. Und da geben uns die agilen Methoden, aber auch dann das Mindset, kommt vielleicht noch drauf.
Die Haltung,
genau, geben uns da einen Hinweis darauf, was können wir von der Softwarebranche, die ja schon ganz lange mit diesen Konzepten unterwegs ist, was können wir von denen lernen? Mhm. Und Scrum, Kanban, Design Thinking sind Dinge, die eben genau in der digitalen Wirtschaft funktionieren, in Deutschland recht gut funktionieren und mittlerweile eben auch in anderen Branchen.
Mhm. Und die Mitarbeiter wollen natürlich auch anders arbeiten heute. Wir haben Riesendruck, wir haben Behörden, die unglaublich schlecht funktionieren in Deutschland, speziell in Berlin, das ist eine Katastrophe. Die sind aber durchaus interessiert an solchen Themen. Es gibt digitaleverwaltung.org, Leute, die das in die Verwaltung tragen. Warum denn auch nicht? Auch dort gilt es, Arbeit zu organisieren und
auch dort viel kundenorientierter aufzudenken und in kurzen Überprüfungsschritten zu gucken, was funktioniert. Funktionieren diese Formulare oder geht das eben gar nicht, weil es kein Mensch versteht?
Und kein Mitarbeiter, auch dort hat es immer auch eine Frustration zu erleben. Also man darf nicht vergessen, agiles Arbeiten, das agile Manifest ist entstanden, weil 17 Softwareentwickler unglaublich frustriert waren, dass Riesenprojekte, wo unglaublich Budgets angefasst wurden, immer wieder gescheitert sind. Mhm. Nicht, weil die falsch oder nicht, weil die schlecht gearbeitet haben, sondern weil es einfach so war, dass sie nicht berücksichtigt haben, dass sich Rahmenbedingungen ändern.
Genau, das agile Manifest, darauf wollte ich gerade kommen. Im Jahr 2001 haben sich eben 17 Vordenker, IT-Experten zusammengesetzt und haben gesagt, irgendwie muss es anders laufen. Und das würde ich gerne mal Schritt für Schritt durchgehen. Da heißt es nämlich, Teammitglieder und deren Interaktion sind mehr als Prozesse und Werkzeuge. Was steckt hinter diesem Mehr? Was ist damit gemeint?
Na gut, ich kann natürlich unterschiedliche Tools anwenden im Unternehmen und kann eine bestimmte Organisation aufsetzen. Wenn ich aber die Leute nicht mitnehme und nicht in die Kommunikation gehe, dann wird es auch nicht funktionieren. Menschen leben von der Kommunikation, sind auch motiviert, wenn sie sich austauschen können. Das meint das. Das heißt, ich kann tausende von Prozessen definieren, solange wir nicht drüber sprechen und sie gemeinsam verändern und verbessern, werden sie unter Umständen nicht hilfreich sein.
Das heißt, man muss die Menschen und seine Motivation und die Psychologie dahinter immer im Blick haben, wenn man eben solche agilen
Arbeitstechniken anwendet. Das, was wir mit den weichen Faktoren bezeichnen, also das an Soft Skills vorher in der klassischen Wirtschaft schon natürlich immer auch eine Bedeutung hatte. Also das, was Valentin gesagt hat, dass die Kommunikation auch in den Vordergrund rückt, der Mensch in den Vordergrund rückt, wird jetzt eben noch viel wichtiger, weil wir in einer Umgebung uns bewegen, die eben sehr dynamisch ist. Und da hilft mir ein Tool alleine eben nicht weiter, sondern die Menschen müssen diese Tools am besten natürlich für das entsprechende Ziel, was man sich gemeinsam gesteckt hat, einsetzen. Und da ist die Kommunikation, die Auseinandersetzung mit dem Mensch eben wichtiger, um dann auch diese Diversität, die man in diesen cross-funktionalen Teams, um dann nochmal so einen weiteren Fachbegriff reinzubringen, diese Diversität auch nutzen kann und die unterschiedlichen Kompetenzen und das erfordert, dass man eben auch nochmal Kommunikation schon auch wieder nochmal neu denkt. Ja? Also dass man nicht einfach das so hinnimmt, ja, wir kommunizieren im Job einfach mal miteinander und gucken, wie das so funktioniert, sondern dass man da auch nochmal sagt, hey, das ist wirklich wichtig, dass es auch ein Stück weit dabei hilft, die Ergebnisse zu erzielen, die man sich so wünscht.
Es gibt auch drei weitere Prinzipien. Teammitglieder und deren Interaktionen. Funktionierende Software ist mehr als umfassende Dokumentation.
Mhm. Funktionierende Produkte.
Produkte im Allgemeinen, ja. Geht darum, dass Dinge auch funktionieren, dass man etwas hinstellt, was Nutzen hat. Und Dokumentation ist wichtig, aber wenn ich erstmal 3 Jahre dokumentiere und dann erstmal gucke, ob sich der Kunde dann vielleicht für mein Produkt interessiert, habe ich möglicherweise 3 Jahre verloren. Mhm. Die Idee ist erstmal, etwas Überzeugendes zu machen. Wenn das funktioniert, das vielleicht auch festzuhalten. Genau. Ja, aber nicht formalistischer zu sein, als ich sein muss.
Und die Zusammenarbeit mit dem Kunden ist mehr als Vertragsverhandlung. Was steckt da dahinter?
Ich glaube, das ist wirklich eigentlich ein Thema, das relativ alt ist. Aber man muss immer gucken, dass die Jungs, die sich das aufgeschrieben haben, diese Experten, die sich damals in Utah getroffen haben, dass sie natürlich in der Softwareentwicklung unterwegs sind. Und da sind natürlich vielleicht doch einige Dinge tauchen dann doch auch nochmal neu auf. Und ich glaube, entscheidend bleibt die Kommunikation mit dem Kunden, diese Kundenzentrierung, die du vorhin auch ganz kurz angesprochen hast. Ja, auch dort ist es eben wichtig, immer wieder abzuprüfen, wo stehen wir denn mit unserem Produkt, wo stehen wir denn mit der Entwicklung, wo stehen wir denn gemeinsam mit unserem Projekt. Und ich glaube, Vertragsverhandlung agiert aus so einer Welt der Sicherheit, der gefühlten Sicherheit, die es aber gar nicht existiert. Also wenn ich mich tatsächlich damit beschäftigen muss, innerhalb eines Projektes einen Vertrag nach Paragraphen oder entsprechend Zeit da investiere, nach Paragraphen rechtssicher zu machen, ich glaube, dann läuft ja schon was falsch.
Es braucht im Grunde eine Vertrauensbasis, um miteinander zu arbeiten und das nicht sozusagen schriftlich zu fixieren.
Und ja, diese Logik ist eben auch ein bisschen anders. Es geht nicht darum, genau das zu machen, was ursprünglich irgendwann mal vollumfänglich vereinbart wurde, sondern es geht darum, in dem gegebenen Budget und im gegebenen Zeitrahmen genau das zu tun, was zu dem Zeitpunkt für den Kunden den maximalen Nutzen hat und das immer wieder neu zu überprüfen. Und so entsteht am Ende vielleicht etwas, was ein bisschen anders ist für den Kunden, aber einen größeren Nutzen hat als das, was er vielleicht ursprünglich mal im Kopf hatte.
Zumal wir wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, doch auch häufig merken, der Kunde weiß ja zu Beginn auch noch nicht so richtig genau, wo er vielleicht lang kann.
Ja, also die Möglichkeiten der technischen Ausführung vielleicht gar nicht kennt.
Zum Beispiel, genau. Zum Beispiel. Also man startet irgendwo gemeinsam und der Weg, der ist also definitiv nicht linear. Und man sucht immer wieder in diesen Iterationen auch den besten Weg für den Kunden. Und Valentin hat es richtig beschrieben. Das, was den meisten Wert erzeugt und ja auch qualitativ in das beste Ergebnis liefert.
Und Menschen sind vergesslich. Expertentum wird überschätzt. In großen IT-Projekten, die man früher gefahren hat, ist man auf die Suche gegangen nach den Leuten, die irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren mal niedergelegt haben, was denn da zu tun ist, und man hat sie nicht mehr gefunden, und wenn man sie gefunden hat, konnte man sie auch nicht mehr erinnern. Also Menschen sind vergesslich, und da draußen dreht sich die Welt manchmal sehr viel schneller, als sich das viele vorstellen können. Das schlimmste Beispiel ist ja der Berliner Flughafen, man wagt es gar nicht, es anzusprechen. Aber da hat sich ja auch die Rahmenbedingungen komplett verändert seit 20 Jahren. Trotzdem versuchen die, das Projekt so wie ursprünglich aufgesetzt auch zu Ende zu bringen. Das ist jetzt sicherlich ein Spezialfall in gewisser Weise, aber hätte man es agil gemacht und von vornherein sehr transparent gemacht, was man hier tut, und viele Akteure eingebunden, hätten viele mitdenken können, wie man so ein Projekt erfolgreich machen kann. So war das irgendwie versteckt im kleinen Kämmerlein, und man sieht, man kriegt es einfach nicht in den Griff. Die Veränderungsdynamik ist zu groß.
Valentin, du hast ja unter anderem Psychologie studiert. Psychologische Aspekte sind absolut wichtig, wenn man agil arbeiten will, und agile Werte. Was verbirgt sich dahinter? Was sind das für Werte?
Naja, also
ich vermute mal immaterielle Werte.
Es sind immaterielle Werte. Es ist ja so, Menschen haben unterschiedliche Facetten ihrer Persönlichkeit, haben unterschiedliche Modi. Ja? Viele gehen in Angriffsmodus, wenn man ihnen zu nahe kommt. In einer anderen Situation ist man vielleicht vertrauensvoll und unterstützt andere Menschen. Und je nachdem, wie man eben zusammenarbeitet, wird das eine oder das andere aktiviert. Und in der agilen Welt versucht man eben über agile Werte, Mut, Commitment, Vertrauen, Fokus und Ähnliches, im Grunde sich so wechselseitig auch zu unterstützen, dass man gemeinsam Erfolgserlebnisse hat. Also wird diese menschliche, sich unterstützende, helfende Seite von Teammitgliedern aktiviert, was dann zu sehr, sehr leistungsfähigen Gruppenergebnissen führen kann. Und in Unternehmen, wie sie heute häufig aufgestellt sind, versuchen die meisten halt so zu arbeiten, wie sie denken, dass der Chef das gerne von ihnen möchte. Im Zweifel arbeiten sie dann aber auch gegeneinander mit zum Teil sehr schlechten Ergebnissen. Das heißt im Grunde, welche Seiten von Menschen werden hier psychologisch angesprochen, mit welchen Ansätzen und Methoden, das ist eigentlich die Frage.
Genau. Und das bringt uns dann irgendwie auch mal dazu, dass wenn wir sagen, Vertrauen ist so die Basis dieser Teams, damit sie wirklich gut arbeiten, nicht nur im agilen Kontext, muss man sagen, denkt man auch Führung wieder anders. Ja, also das heißt, was heißt denn in dem Fall eigentlich Führung? Wie kann ich dieses Team eigentlich unterstützen? Und ich habe es heute im Workshop auch gesagt und finde es eigentlich ganz schön, von diesem Gedanken aus auch in Richtung Führung Gedanken sich zu machen und zu überlegen, wie kann denn die Rolle sein? Und ich finde dieses Gärtnerbeispiel, ja, dass der Manager eigentlich eher als Gärtner agiert, der da eben sein Team als Pflänzchen betrachtet. Und da gibt's
oder als Imker, der sein Volk
ja, oder gerne
als Gastgeber, der dafür sorgt, dass eine richtig gute Party stattfindet und vielleicht darauf achtet, dass die wirklich schlimmen Störer entfernt werden, aber der Rest macht die Partygesellschaft im Grunde dann selbst organisiert.
Richtig, und die Pflanze wächst eben nicht schneller, wenn man, oder das Pflänzchen wächst eben nicht schneller, wenn man an ihr zieht. Und das finde ich irgendwie so ein ganz schönes Bild, und da kann man sich auch orientieren, wie was Vertrauen eben dann in Bezug Führungskraft im Verhältnis zum Team, wie das aussieht.
Also Vertrauen wird häufig auch so beschworen, also was so, scheint so was Gefühlsduseliges zu sein. Also was in den agilen Kontexten passiert ist, Vertrauen wird generiert, indem die Teammitglieder lernen, dass sie einander trauen können, dass sie ihm Zutrauen bekommen. Das heißt, jeder muss regelmäßig seine Arbeit abliefern, einzeln oder auch gemeinsam im Team. Und man wächst miteinander und erkennt, welche Fähigkeiten der andere hat und unterstützt sich gegenseitig. Das heißt, Vertrauen und Zutrauen geht Hand in Hand. Und diejenigen, die dann eben sich verstecken oder ihre Leistung nicht bringen, die werden da sehr schnell sichtbar. Ja, jeder muss liefern, aber er wird unterstützt. Und es darf auch Spaß machen.
Die Teams sind ja auch so aufgebaut, dass sie sozusagen interdisziplinär, also mit verschiedenen Kompetenzen gespeist werden, sodass jeder so seinen Platz und seine Nische hat. Und im Team ergänzt sich das natürlich alles wunderbar. Du hast
im Optimalfall.
Nun seid ihr beide auch im Team, auch wenn ihr nur zu zweit seid und nicht zu siebt, wie das sonst in agilen Teams üblich ist. Wie seht ihr denn eure Rollenverteilung innerhalb des Workshops? Kommt die
Das ist spannend.
Abhängig davon, dass ihr natürlich einen unterschiedlichen Background habt, also oder ich, weil ihr auch unterschiedliche Persönlichkeiten seid?
Ich finde es spannend, tatsächlich die Frage, weil wir haben teilweise versucht, auch immer zu überlegen, okay, wollen wir sowas machen wie ein Konzept dahinter? Ja? Also spielen wir Rollen? Wollen wir eine Rollenaufteilung machen? Und tatsächlich haben wir festgestellt, dass wir von den Persönlichkeiten Gemeinsamkeiten haben. Und wir können das tatsächlich so ein bisschen spielen, weil wir uns in einer gewissen Art und Weise ähnlich sind, natürlich uns auch unterscheiden, ja, also das will ich schon fest hier ganz klar festhalten, aber es funktioniert tatsächlich im Zusammenspiel in einer gewissen Art und Weise mit so einem gewissen Selbstverständnis. Aber bestimmte Dinge muss man sich tatsächlich gut überlegen, und von der Arbeitsaufteilung ist es wirklich 50-50. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, da gibt es einen Fachanteil, den der eine übernimmt, den der andere nicht übernehmen kann oder sollte. Also das entscheiden wir tatsächlich auch relativ spontan.
Der Workshop geht über 2 Tage. Wie gesagt, agiles Arbeiten, inwiefern sind denn eure Methoden innerhalb des Workshops auch agil? Also wie wechseln sich aktivierende Elemente und theoretische Momente ab?
Ja, da würde ich schon erstmal. Ja gut, also wir greifen natürlich all das auf, was bei den Teilnehmern unter den Nägeln brennt. Ich frage es immer, wer kann was wie in die Realität bei sich übersetzen. Wir freuen uns da auch, wenn Leute wirklich Anliegen mitbringen. Ansonsten ist es hochinteraktiv, also nach dem Motto, Herr Schaaf, wir hätten eine Stunde einen Vortrag und dann kann man Fragen stellen. Das machen wir nicht so, wir freuen uns über jede Zwischenfrage. Wir jessen da auch mal ganz gerne. Wir beziehen auch die Teilnehmergruppe mit ein. Das heißt, wenn denen das zu chaotisch wird oder zu theoretisch oder die mal eine Pause brauchen, dann kriegen die. Ja, wenn sie verdient haben, kriegen sie die.
Sie lesen den Teilnehmern von den Lippen und von den Augen sozusagen.
Ja, wir probieren das. Ja, aber man muss wirklich sagen, also ich will jetzt auch nicht sozusagen in den Vortrag in Didaktik halten, aber klar muss man sich genau diese Phasen schon überlegen, so ein Wechsel von, es gibt ja ein gewisses notwendiges Maß an Hintergrundwissen, was einfach notwendig ist, um die wichtigsten Prinzipien, Praktiken in diesem agilen Kontext einfach zu verstehen. Und das eben auch spielerisch zu vermitteln, zum Beispiel Agile Games ist so ein Punkt. Dieses Ballpoint-Game, das kann man ja ruhig nennen, das ist ja sehr bekannt.
Was passiert da?
Ja, da ist es sozusagen in einem spielerisch lernt man quasi das Thema Scrum kennen, in einem iterativen Durchlauf. Und ja, ich möchte es natürlich nicht komplett verraten, weil sonst ist es so, dass dann die Attraktivität irgendwie für dieses Spiel natürlich ein bisschen sinkt. Aber tatsächlich, man lernt Scrum kennen über ein Ballspiel und lernt im Schätzverfahren bestimmte andere Praktiken auch noch im Prinzip, in die dann eine Rolle spielen. Und das macht dann einfach auch tatsächlich Spaß und ist enorm lehrreich. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist so dieser Wechsel zwischen aktivierenden Phasen und dem nochmal so Hintergrundwissen. Das ist so gerade in 2 Tagen wirklich nicht so einfach, weil wir ja total unterschiedliche Teilnehmer haben. Also unsere Teilnehmer sind nicht so wie in Inhouse-Trainings, dass dann da eine Gruppe kommt und man weiß genau, was sie ungefähr, aus welchem Bereich sie kommen, aus dem Projektmanagement oder so etwas. Und hier kommen die Leute nochmal aus ganz unterschiedlichen Branchen, unterschiedliche Vorkenntnisse. Und das ist dann schon auch immer tatsächlich so was, wo wir mit unserem Konzept so ein bisschen spielen müssen.
Und wir müssen gestehen, dass bei uns auch gelacht wird, wenn man auch laut gelacht wird. Das Motto heißt, und das glaube ich von einem Kollegen, lieber Sascha Brink, du hast das mal in die Welt gesetzt, ernsthaft aber mit Spaß. So sehe ich das. Das sind ernste Inhalte oder substanzielle Inhalte und wichtige Inhalte, aber ohne Spaß würde es keine Freude machen.
Das fand ich heute
aber auch ganz schön, dass das am Abschluss auch wirklich kam. Ich habe hier viel gelacht und ich habe ganz viel mitgenommen. Ich glaube, jedes Mal, wenn man lacht, hat man auch vielleicht gerade in dem Moment irgendeine Einsicht für sich und das ist etwas Überraschendes.
Ja, Lachen lernen ist also, oder positive Emotionen
lachen und lernen. Das fängt mit dem gleichen Anfangsbuchstaben eigentlich an.
Dafür braucht man auch Vertrauen, um sich zu öffnen. Ne? Vor Leuten, wo man sich unsicher nicht.
In einer Gruppe, die sehr politisch und vorsichtig agiert, da wird dann auch nicht gelacht, da wird dann irgendwie, vielleicht weiß ich nicht. Also das war hier anders und das ist ein Klima, was wir halt auch schaffen wollen, weil wir glauben, dass es so am besten funktioniert.
Ja, und positive Emotionen ist so ein Lerntransferbeschleuniger. Ja, da gibt es dann auch so welche verschiedenste Trainingsanbieter, die das auch wirklich nochmal so fokussieren. Und das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel von der Entertainment Company mitgenommen habe, mit denen ich auch zusammenarbeite. Und das ist wirklich, funktioniert gut und das kann man auch sozusagen ritualisieren, institutionalisieren in so einem Workshop. Aber wir machen das tatsächlich einfach, das kommt bei uns einfach so raus. Ja. Das ist einfach so unsere Art, auch mit der Sache umzugehen und das macht mir dann auch mehr Spaß. Ja. Also wenn es dann doch zu bierernst ist, ja, das muss nicht sein.
Ich danke mich ganz herzlich. Valentin und Alexander.
Ja, genau.
Und morgen gibt es ja noch einen Tag. Und mal schauen.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns. Vielen Dank für das Interview.
Ja, vielen Dank.